Trainer Bade ist manchmal alt und weise, manchmal hibbelig und jung, manchmal ein wenig schlecht gelaunt, doch meistens ist er empathisch. Vor allem aber ist der Trainer ein angenehm unaufgeregter Schreiber. Der Mensch hinter der fiktiven Figur heißt übrigens Frank Bade und kommt aus Duisburg. Mit diesen Worten aus einer Laudatio begrüßen wir euch beim D-Radio-Wissen Online Talk und wie an jedem zweiten Samstag im Monat unterhalten wir uns knapp eine Stunde lang mit einem Blogger. Mein Name ist Konstantin Zorawski. Mit dabei heute im Kölner Studio ist
Michael Gessert.
Und vielleicht habt ihr es schon erkannt, worum es geht. Falls nicht, es geht um Fußball. Wenn von Trainer die Rede ist, dann meint man ja gemeinhin den Fußballtrainer. Einen, wenn auch nicht ganz echten Trainer, haben wir heute hier im Kölner Studio. Und wie immer beginnen wir unseren Online-Talk am Samstag mit einem kleinen Fragebogen. Und lieber Gast, wir bitten dich, diesen zu vervollständigen. Name?
Trainer Bade.
Alter?
Mitte bis Ende 30.
Webadresse?
www.trainer-bade.de.
Online seit?
Mit dieser Seite seit 2005, allerdings auch schon lange davor.
Dein Beruf?
Trainer.
Und die Berufung? Wenn es eine gibt.
Ja, die ist, das Fußballgeschehen zu reflektieren.
Deine Ausbildung?
Ebenfalls Trainer.
Wo hast du den Trainerschein gemacht?
Bei mir im Blog.
Okay. Ja, ich, das ist doch offiziell zugelassen, aber das können wir hinterher noch besprechen. Offline-Hobbys.
Offline-Hobbys sind tatsächlich Fußball spielen und Fußball schauen. Ja, also live vor Ort.
Guter Spieler?
Bitte?
Guter Spieler? Bist du ein guter Fußballspieler?
Oh, vielleicht irgendwann mal gewesen, ja.
Welche Position?
Links außen und wenn Not am Mann war, auch mal Torwart. Also vereine ich die beiden Positionen, denen man nachsagt, etwas verrückt zu sein in mir.
Okay. In welchen sozialen Netzwerken zu finden?
Ich bin neben meinem Blog nur bei Twitter.
Der beste Platz zum Surfen?
Ist natürlich in meiner Wohnung mit Blick auf den Ruhrgebietshimmel.
Und der beste Platz zum Fußball gucken?
Ist in den diversen Kneipen und Gaststätten dieser Republik.
Okay. Im zweiten Teil unseres Fragebogens, den gibt es ja auch immer, bitten wir dich, ein paar Sätze zu vervollständigen. Mhm. Ich bin?
Fußballverrückt.
Ich bin nicht?
Ich hoffe, langweilig.
Fußball ist?
Nicht mehr als ein Spiel.
Der MSV Duisburg ist?
Tatsächlich eine graue Maus.
Wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen könnte, bei der ich spielen dürfte, welche wäre es?
Eigentlich gerne die Nationalmannschaft. Allerdings denke ich, dass ich dafür jetzt deutlich zu alt bin. Also das jetzt sowieso, aber bei einem aktuellen Jugendwahn ganz besonders.
Wenn ich für eine Zeitung als Sportreporter tätig sein dürfte, dann wäre das die, der, das, die?
Die Elf Freunde.
Meine ganz speziellen Fußballerqualitäten sind?
Der Kopfball und die präzise Flanke.
Wenn ich mit Menschen rede, die keine Ahnung vom Fußball haben, dann werde ich?
Sehr schweigsam.
Ja, das wollen wir nicht hoffen, dass es gleich passiert, weil ich habe nämlich nicht viel Ahnung von Fußball. Erstmal vielen Dank. Wenn ihr Zuhörer Fragen habt an Trainer Bade oder euch in die Sendung einmischen wollt, dann könnt ihr das tun über Twitter @deradiowissen, über Mail wissen@deradio.de und auf Facebook, da heißen wir deradiowissen und ich werde da versuchen, mal einen Blick drauf zu werfen die ganze Zeit über. Trainer Bade, kommen wir zu deinem Blog, der denselben Namen trägt, www.trainerbade.de. Mal ganz allgemein, was für ein Blog ist das? Welche Inhalte finden wir da?
Ja, es geht eigentlich ausschließlich um Fußball, als ich angefangen habe und es noch keinen Twitter gab, jedenfalls Twitter bis mir zu mir noch nicht vorgedrungen war, gab es auch schon mal ein Musikvideo mit Fußballbezug oder auch ohne Fußballbezug. Jetzt beschäftige ich mich ausschließlich mit Fußball. Aber ich bin da kein Ergebnismedium, sondern versuche, die Dinge, die passieren, zu reflektieren oder zu beschreiben und dabei auch einigermaßen amüsant zu sein. Und es gibt auch ein paar Rubriken, die für Leute interessant sein könnten, die sich nicht so mit Fußball beschäftigen. Es gibt da so eine Spielerubrik, wenn man mal unbedingt prokrastinieren muss, dann kann man sich auch an mich wenden. Ja, und was da auf jeden Fall auch passiert, sind Diskussionen, vielleicht nicht ganz so viel, wie es noch in der Zeit vor Twitter und Facebook war. Das hat sich so ein bisschen verlagert. Aber ich denke auch, die Kommentare sind durchaus immer lesenswert.
Welcher Schlag von Menschen sind deine Leser?
Das ist ja das Interessante am Bloggen, dass man das meistens gar nicht weiß, wenn man jetzt nicht eine große Leserbefragung macht. Also man bekommt natürlich mit, wenn man Stammleser hat oder Stammkommentierer, wie die so drauf sind, welche Prioritäten oder welche Präferenzen sie haben. Aber ich in den Punkten Alter oder Einkommen oder so kann ich da gar nichts zu sagen. Natürlich muss man grundsätzlich ein Interesse an Fußball mitbringen. Und das ist auch tatsächlich so, dass also, wenn man anfängt zu bloggen, man natürlich so ein bisschen auch in seinem Freundeskreis dafür trommelt, ja, dass man ein bisschen Leserschaft hat. Aber da wenden sich eben die Leute dann ab, die damit nichts anfangen können. Und es wenden sich die Leute zu, die mehr als die reine Ergebnisbetrachtung oder Taktikdiskussion haben wollen.
Um mal so einen Eindruck dafür zu bekommen, welche Art von Texten wir bei dir finden. Wir haben mal einen Blog-Eintrag von einem Kollegen von uns einsprechen lassen und das hören wir uns mal an, um dann vielleicht so beispielhaft zu erläutern, worum es bei dir geht.
In Dortmund führt man jetzt Stadiondeckel ein. Während man beim ersten Lesen der Nachricht noch vermutet, dass die Nachbarn vor den Ausdünstungen all der stinkenden, schwitzenden und Alkoholfahnen verbreitenden Zuschauer im Stadion geschützt werden müssen und die kompletten 80.000 in Dortmund wie beim Lieblingsnachbarn nebenan nun ein Dach über den Kopf bekommen, klärt sich schnell auf, dass es doch nur wieder ein Marketing-Sermon ist. Der Stadiondeckel ist das Äquivalent zur Knappenkarte. Sieht wohl optisch tatsächlich, also auf der Karte selbst angedeutet zumindest, aus wie ein Kneipenbierdeckel, ist aber eben nichts anderes als eine Bezahlkarte für die gastronomischen Angebote im Westfalenstadion. Natürlich muss man erstmal Geld für die Karte an sich bezahlen und diese dann vorher irgendwo aufladen, um damit im Stadion Wurst, Pommes oder Bier erwerben zu können. Womit wir einen kleinen, unbedeutenden Schönheitsfehler bei der Namensgebung dieser Karte entdeckt haben. Einen Deckel zahlt man nach dem Konsum von Speisen und Getränken, nicht vorher. Manchmal zahlt man ihn sogar erst Tage, Wochen, Monate später. In besonders ausgeprägten Fällen bezahlt man ihn auch nie ganz, sondern immer nur einen Teil, woraufhin man am selben Abend den Deckel schon wieder anwachsen lässt. Keineswegs bezahlt man einen Deckel in einer Kneipe vor dem Konsum der Waren. Aber was soll's? Nennen wir den Mond doch einfach demnächst Sonne. Haltern einfach Witten und ein Pilz ein Alt. Nimmt ja eh keiner mehr so genau.
War das audiotechnisch zu deiner Zufriedenheit umgesetzt, den Text, den du geschrieben hast ja eigentlich?
Ja, ich bin ganz angetan, wie meine Texte so klingen können, ja.
Gut. Ist das so ein typisches Beispiel für Blog-Einträge von dir? Es geht um Fußball, dann aber eben doch gar nicht so sehr um Fußball?
Richtig, ja. Ich bin, also meine Themen liegen selten darin, welche Aufstellung jetzt die beste für ein bestimmtes Spiel wäre oder welche Einkäufe ein Verein tätigen, also Spielereinkäufe ein Verein tätigen sollte, sondern es geht eher um das, was um den Fußball drumherum passiert. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht in erster Linie, also ich selbst jetzt, mich mit dem Fußball als Spiel beschäftige. Wer aber solche Taktikanalysen lesen will, ist da sicher bei allesaußersport.de besser aufgehoben. Und ich finde den Blick auf diese Dinge interessant, die sich jetzt eben gerade im Fußball und in letzter Zeit mit zunehmender Geschwindigkeit im Umfeld wandeln.
Wie kommt es dazu? Sind die anderen Dinge einfach nicht so deine Stärke? Taktische Analysen, Tabellen, Spielberichte und so weiter? Oder hast du dir einfach ein anderes Gebiet ausgesucht, weil jeder so seinen Schwerpunkt braucht?
Ja, zunächst mal ist es ja so, dass man davon ausgehen kann, dass wer jetzt zu meinem Blog kommt, diese Spiele auch selbst gesehen haben wird. Und eine Analyse des Spielgeschehens findet er auch in anderen Medien. Noch dazu finde ich einen reinen Spielbericht, also der einfach nur deskriptiv beschreibt, was da jetzt passiert ist, extrem langweilig, sofern man das Spiel selbst gesehen hat. Und was diese taktischen Analysen angeht, gibt es eben andere Medien. So war es von Anfang an nicht gedacht, da eine echte Traineranalyse darzustellen. weshalb ich eben mich mit den Dingen beschäftige, die da zusätzlich auch noch passiert sind. Das ist oft auch eigentlich so eine Form von Medienkritik. Also das ist in letzter Zeit vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil es doch eigentlich immer dieselben Dinge sind, die da schief laufen und mich und meine Leser da wahrscheinlich nerven. Aber das ist durchaus auch kritikwürdig.
Wie findest du deine Themen, über die du schreibst? Manchmal habe ich den Eindruck, du sitzt abends in der Kneipe beim Bier und hast dann irgendwie so eine Eingebung und denkst ja, okay, das ist eigentlich mal so eine Frage, über die ich mir mal Gedanken machen könnte.
Nee, so ist es nicht. Es ist allerdings schon so, dass das häufig passiert, während ich nicht am Rechner sitze. Also es gibt Ausnahmen, wenn ich jetzt mal irgendwie ein Interview lese und mir dabei ein bemerkenswertes Zitat auffällt, aus dem man dann so einen kleinen Blog-Eintrag stricken kann, dann passiert das schon direkt am Rechner. Aber viele Ideen kommen mir eben abseits des am Rechnerseins. Also das kann überall sein, ja, in einer U-Bahn-Fahrt oder während der sonstigen Arbeit, die ich ja auch noch mache, wenn da irgendwas passiert. Also es ist auch mal so gewesen, dass mich jemand, der ebenfalls anfangen wollte zu bloggen, auch über Fußball gefragt hat, wie er das denn schaffen soll. Er hätte seinen normalen Uni-Alltag und könnte einfach nicht so viel Zeit aufbringen, um am Rechner zu sitzen. Und dem habe ich dann auch geantwortet, dass die Ideen ja jederzeit zu einem finden können und dass man eben so eine Wartezeit an der Bushaltestelle oder was auch immer man oder in der Supermarktschlange dazu nutzen kann, über solche Dinge nachzugrübeln. Es ist aber natürlich schon auch so, dass ich mit Leuten diskutiere, also mit Freunden und Bekannten und da auch schon mal Dinge aufgreife.
Wie kommt es zum Namen Trainer Bade?
Ja, den habe ich mir gar nicht selbst gegeben, sondern es war so, dass ich lange Jahre, Jahrzehnte fast in einer Hobbymannschaft gespielt habe und ich dann irgendwann derjenige war, der ständig die Termine ausgemacht hat und der den Leuten also schon so ein bisschen trainerähnlich gesagt hat, wer jetzt wo spielen soll, weil es sonst halt eben gar nicht funktioniert. Und so kam dann irgendwie sozusagen aus dem Team raus diese Bezeichnung, dass ich halt der Trainer Bade wäre. Und als ich dann irgendwann angefangen habe zu bloggen, waren die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass ich diesen Schritt gegangen bin, die kannten also diesen Teil der Geschichte und haben dann gedacht, das wäre eine nette Bezeichnung für jemanden, der über Fußball publiziert.
Mhm. Reden wir über den ersten Link, über den ersten Bookmark, den du mitgebracht hast. Auch das ist ja Teil unserer Sendung. Wir wollen den Hörern Empfehlungen geben, beziehungsweise der Gast will ihnen Empfehlungen geben, wo man denn auch mal drauf surfen könnte. Und den ersten Link, du hast uns neun geschickt, wir haben fünf ausgesucht, ist angedacht.wordpress.com. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Mann, der ebenfalls unter Pseudonym schreibt. Heinz Kampke ist eine Figur, ist eigentlich eine Figur aus einem Kinderfußballbuch. Dieser Mensch sitzt in Stuttgart und schreibt hauptsächlich auch über den dort ansässigen VfB Stuttgart, von dem ich jetzt eigentlich kein besonderer Freund bin, aber er macht das sehr intelligent und vor allen Dingen sehr zurückhaltend, ja, und sehr analytisch und dabei gleichzeitig eben auch mit einer besonderen Sprachfertigkeit, sodass es stets interessant ist, dort zu lesen. Wie er auch, wie es das bei manchen Fußballblogs gibt, ab und zu mal Nicht-Fußballthemen einstreut, die dann aber ebenso lesenswert sind. Mhm. Also ich mag an ihm vor allen Dingen seinen Stil, der einfach eine gewisse Ausgeglichenheit vermittelt. Also eigentlich vollkommen das Gegenteil von dem, was man so gemeinhin als Bild von einem enthusiastischen und fanatischen Fußballfan hat.
Versuch mal, dieses Bild ein bisschen enger zu beschreiben und vielleicht auch den Unterschied zu, du sagst, einer zurückhaltenden Herangehensweise mit Fußball.
Ja, es ist ja leider so, dass derjenige, der laut schreit, auch eben am ehesten gehört wird. Und es gibt natürlich im Umfeld von Fußball viel Gewalt und viele Männlichkeitsrituale und diese Klientel, die diese Gewalt lebt oder auch nur an der Schwelle zur Gewalt, das ist ja meistens so gerade in oder kurz nach oder zumindest gedanklich kurz nach der Pubertät und prägt aber das Bild, das der Fußball in nicht Fußball interessierten Kreisen hat. Und nicht nur angedacht, WordPress.com ist ein gutes Beispiel dafür, wie eigentlich Fußball eben oder Fußballfans eben auch sein können. Ja? Also durchaus mit Blick für Stärken und Schwächen menschlicher Art des Gegners, ohne das jetzt auszuweiden oder so, sondern wirklich eine Beschäftigung damit, die die das Ganze ernst nimmt, ohne also auch den Wunsch, jeweils den Gegner zu bezwingen, ja, den eigenen Sieg zu feiern, aber ohne dabei Grenzen des guten Geschmacks zu verletzen.
Mhm. Nochmal zurück zu deinem Blog. Wie bist du zum Bloggen gekommen damals?
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, Spielberichte über meine eigene Mannschaft zu schreiben. Und auch wenn ich da das ist schon über 10 Jahre her und man darf durchaus sagen, das, was innerhalb eines Fußballspiels passieren kann, ist ja dann doch meistens sehr ähnlich. Da habe ich mir so ein bisschen die Hörner abgestoßen oder eigentlich eher mich so ein bisschen trainiert, immer gleiche Vorgänge im Fußball immer wieder unterhaltsam darzustellen. Das waren schon so eigentlich klassische Spielberichte, aber eben sprachlich etwas anders formuliert, als man sie in der Zeitung lesen würde. Und dann ist irgendwann mal jemand auf mich zugekommen im Zuge dieses Hypes um die WM 2006, die halt in Deutschland stattfand, und hatte mich gebeten, für sein damals Internetmagazin so eine WM-Kolumne zu schreiben. Ja, und als die WM dann vorbei war, habe ich dann gedacht, ich mache das einfach weiter unter eigener Regie.
Hm. Kurze Bemerkung am Rande, bevor dir der Kopfhörer runterfällt, du kannst den auch was größer stellen.
Ja.
So geht's, ja?
Gut.
wie und wo und wie viele Fußballspiele schaust du dir an? Und welche auch?
Ja, das ist leider ja sehr schwierig geworden durch die Aufsplitterung des Spieltags, der ja, wenn man so wie ich sich auch noch für die zweite Liga interessiert, dann könnte man theoretisch von Freitag 18 Uhr bis Montagabend um 22 Uhr das komplette Wochenende fast durch Live-Spiele schauen. Ich glaube, das schafft kein Mensch, der auch sonst noch ein soziales Leben hat, und das schaffe ich auch nicht. Ich schaue am liebsten immer noch im Stadion, fahre dafür aber jetzt keine weiten Wege mehr. Zum Glück hat man in Nordrhein-Westfalen ja viele Möglichkeiten, die man innerhalb einer Stunde erreichen kann. Also ich schaue grundsätzlich sowieso jedes deutsche Länderspiel. Ich schaue alle WM- und EM-Spiele immer, aber in der Bundesliga ist es so, dass ich eigentlich mir jetzt die Highlights eines Spieltags rauspicke. So, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich habe sonntags lange Zeit noch selbst gespielt, das mache ich jetzt im Moment nicht, aber wenn ich das wieder beginnen sollte, dann fällt der Sonntag zum selber gucken eigentlich sowieso weg. Und ja, ich schaue ausländische Spiele eigentlich ganz selten. Da muss es dann schon in der Champions League oder in der Europa League so Richtung Halbfinale gehen, bis ich mir das dann auch anschaue. Aber ich schaue auch schon mal ab und zu ein Amateurspiel vor Ort.
Mhm. Warum? Weil man die Perlen nur dann findet, wenn man sich auch durch ganz viel anderen Kram durchgewühlt hat?
Nee, sondern weil das eine Ausprägung des Fußballs ist, die ich durchaus immer noch schätzenswert finde. Also es ist gar nicht so sehr das Sportliche an sich, sondern auch da ist es eher so das Drumherum, dass man immer mal wieder einatmen sollte, wenn man da sozusagen am Ball bleiben will. Also ist tatsächlich dann so dieses Klischee von den Familienvätern, die mit ihren Kindern da stehen und Würstchen essen und sich nicht unbedingt hochtrabende Unterhaltungen liefern und auch mal ins Spielfeld reinrufen.
Das hat sich gerade, diese Aufzählung hat sich für mich so angehört, als wenn das Überangebot an Spielen, die man sehen kann, auch in ganzer Länge eher das Problem wäre.
Ja, das ist auch so. Also wer ansonsten noch ein Berufsleben hat, der kann kaum dieses Angebot komplett wahrnehmen. Und ich finde das bedauerlich. Also einerseits hat man natürlich die Möglichkeit dazu, jetzt über diese Bezahlsender jegliche Partie, die man möchte, im deutschen Profifußball live zu sehen. Das ist ein Angebot, das sicher viele schätzen. Aber wenn man sich eher so rundum für die Bundesligen interessiert, dann erschwert das die Problematik. Ja.
Also die gute alte Sportschau früher.
Richtig.
Was macht aus deiner Sicht einen echten Fußballexperten aus?
Das ist ganz schwer zu sagen, denn einerseits sind natürlich alle, die sich damit beschäftigen, Experten, und gleichzeitig ist es auch niemand. Also ich würde sagen, man muss eben kein Experte sein in dem Sinne, dass man jetzt weiß, wie Dukla Prag 1997 abgeschnitten hat in seiner Liga, um grundsätzlich das Spiel zu begreifen. Andererseits ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer noch weit davon entfernt sind, eigentlich Fußball zu verstehen. Ich meine, natürlich versteht jeder das Endergebnis. Ja, also gewonnen hat die Mannschaft, die ein Tor mehr erzielt. Wie und warum das aber zustande kommt, dazu gibt es immer noch keine endgültigen Antworten. Ja, ist das jetzt der größere Anteil an Ballbesitz? Sind es die wendigeren Spieler? Ist es die bessere Taktik oder ist es am Ende doch die Ausdauer oder vielleicht die Maßnahmen, mit denen...
Glück.
Ja, das kommt natürlich dazu. Die Maßnahmen, mit denen man der Ausdauer vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat. Ich würde sogar behaupten, dass viele der Trainer, die wir in den letzten Jahrzehnten in der Bundesliga gesehen haben, selbst nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Ja, also sie doktoren sozusagen an einer Blackbox rum. Am Ende kommt was raus, aber was in dieser Blackbox passiert, das können wahrscheinlich die wenigsten wirklich begreifen. Und natürlich, und das macht den Fußball ja auch so interessant, gibt es anders als im Basketball oder im Handball immer noch diesen großen Faktor Zufall oder Glück.
Ja. Das heißt, die Unkenntnis, die besteht deiner Meinung nach eben nicht nur bei den vermeintlichen Experten, also bei den Zuschauern und Journalisten, sondern tatsächlich eben auch auf Trainerseite.
Ja, also natürlich habe ich da keine Einblicke in die Köpfe der Leute oder hinter die Kulissen. Man bekommt aber doch ja durchaus mit, wie diese Experten sich äußern. Und wenn das, wie sie sich äußern, alles ist, was sie zu dem Spiel zu sagen haben, dann ist es teilweise erschreckend wenig. Ja.
Du hast in einem Blog-Eintrag von dir mal folgenden Satz geschrieben, da zitiere ich dich mal: Auf dass auch noch der hinterletzte Bewohner dieses Planeten für den Fußball gewonnen werden möge. Bist du in gewisser Weise auch missionarisch unterwegs?
Nee, bin ich überhaupt nicht. Es mag sein, dass das auf jemanden so wirken könnte, aber ich denke, dass man eben dieses Spiel eigentlich davon befreien sollte, von dem, was die FIFA da drumherum bastelt oder auch der DFB, dass dieses Spiel irgendwie eine heilende Kraft wäre, die irgendwelche sozialen Probleme angehen könnte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist durchaus dadurch der Fall, dass sich da Menschen zusammenfinden und ein gemeinsames Ziel verfolgen und bestimmte Regeln einhalten müssen. Aber es ist nicht so der Fall, dass das nicht genauso auch eben Schach oder Fechten leisten könnte. Also es ist keine Besonderheit des Fußballs. Und wer sich grundsätzlich jetzt nicht für dieses Spiel interessiert, der bleibt von mir auch im Privaten vollkommen unbehelligt.
Okay, schade. Sonst hätte ich jetzt eigentlich gerne gehört, wie du Michael versucht hättest zu missionieren.
Ja, ich bin da gar nicht so ganz. Es werden wir gleich noch, ich werde gleich noch ein paar Details da nennen.
Okay. Trainer Bade, du hast mal geschrieben, noch ein zweites Zitat: Niemand schaut primär Fußball, um ein schönes Spiel zu sehen. Erst kommt das Siegen, dann das Labsal. Siehst du das wirklich so streng? Also ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung, vor allen Dingen seit Barcelona und Dortmund und der neuen deutschen Nationalmannschaft, sage ich mal. Da erfreut man sich ja auch einfach, wenn die ein schönes Spiel machen, selbst wenn am Ende ein 2-2 steht oder so. Wobei du jetzt wahrscheinlich sagst, dass ein 2-2 ja ein gutes Unentschieden ist.
Ich sehe das in dem Sinne so streng. Also ich stelle da keine Regeln auf, sondern ich denke, dass es nur dann eine, sagen wir mal, in unserer Nische der Fußballbloggerei ernst genommene Beschäftigung mit dem Fußballspiel ist, wenn es einem eben nicht gleichgültig ist, wer gewinnt. Oder anders gesagt, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man sich ernsthaft damit beschäftigt. Natürlich gibt es diese nur WM und nur EM-Gucker. Ich habe da überhaupt keinen Groll, also es gibt da oder irgendeine Form von Ablehnung. Es gibt da viele Leute, die sich vermeintlich als ernsthafte Fußballfans bezeichnen, die diese Fans als Eventfans ablehnen. Also das liegt mir vollkommen fern. Also wenn sich jemand aus anderen Gründen dafür interessiert, dann ist das genauso legitim. Ich sag damit, dass demjenigen, der Anhänger einer Mannschaft ist, also diese Ästhetik des Spiels immer erst an zweiter Stelle kommt, nach dem Gewinnen. Oder in manchen Fällen ja ist ein Unentschieden ja auch, dass am letzten Spieltag zur Meisterschaft reicht, ist das ja auch wie ein Sieg. Aber okay, darum ging es nicht. Ja.
Wenn man deinen Blog liest, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass du so eine relativ spezielle Herangehensweise hast, dich mit Fußball zu beschäftigen, weil du dich eben auch für die Randthemen wie einen Dortmunder Stadiondeckel interessierst und so. Gibt es aus deiner Sicht eine besondere Form, vielleicht eine schönere Form, sich mit Fußball zu beschäftigen, als samstagsabends die Sportschau anzumachen?
Ja, das ist die Form, wenn man den Fußball selbst spielt. Okay, bezogen aufs Block würde ich sagen, dass dass man, also es ist etwas zwiespältig. Ich würde sagen, man darf einerseits das Spiel, also wenn man es nicht ernst nimmt, wenn man nur schaut, um ein schönes Spiel zu sehen, dann ist, bekommt es so eine gewisse Beliebigkeit. Wenn man es aber zu ernst nimmt, dass man sich den Spaß davon vermiesen lässt, welche Experten und Kommentatoren dieses Spiel jetzt beschreiben, dann zerstört man ja sozusagen sein eigenes Amüsement. Mhm. Und das sollte man nicht tun. Und natürlich ist die steigende oder zunehmende Kommerzialisierung, ja, wenn noch der letzte Eckball von einem Sponsoren präsentiert wird, nicht unbedingt begrüßenswert. Es nimmt aber trotzdem eigentlich nichts von dem Spiel weg.
Okay. Kommen wir zum zweiten Link, den du mitgebracht hast. Stadioncheck.de.
Ja, das ist ein Mensch, der schon sehr viel gereist ist durch Europa. Also man sieht auch da, ich weiß nicht, ob Heinz Kampke auch viel reist, also von angedacht, aber der Betreiber von Stadioncheck ist wohl schon wirklich durch ganz Europa gekommen. Es gibt diese Freaks, auch aus meiner Warte sind das Freaks, die Groundhopper. Und er hat da neben seinem normalen Blog, wo er eben auch relativ abseitige oder skurrile Meldungen bloggt, hat er ein umfassendes Archiv an Stadionfotos zusammengesammelt. Und das ist so ein Aspekt, der mich auch immer interessiert, nur bin ich nicht ganz so reisefreudig. Also ich finde auch Stadien, also ja, unbelebte Stadien, wenn kein Spiel stattfindet, finde ich ebenfalls sehr interessant. Und das macht Stadioncheck eben sehr gut.
Mhm. Kennst du da die Hintergründe, wie da die Finanzen sind zum Beispiel? Also, oder ist das Reisen ausschließlich privat?
Das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass niemand sozusagen Profi-Groundhopper ist. Also all diese Leute haben irgendeinen Beruf oder irgendein Einkommen und finden dann wahrscheinlich relativ geschickte Wege, ziemlich günstig zu reisen oder viele Zielorte bei einem Trip mitzunehmen.
Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch, ich sag mal, relativ viel behandelt wurde bei dir auf dem Blog, nämlich die Frauenfußball-WM. Die wir ja hoffentlich alle mitbekommen haben dieses Jahr. Und wenn man da deinen Blog liest, da habe ich auch mal ein Zitat rausgesucht. Du sagst, Abpfiff, kein Jubel, Dankeschön und Zahlen bitte. Nach einer Stunde schaut man in die Runde, niemand mehr da. Es kann ja noch werden. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob es überhaupt muss. Wenn man das liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass du Frauenfußball nicht so richtig ernst nimmst.
Nee, dem ist überhaupt nicht so. Also ich habe den Frauenfußball auch also schon lange ernst genommen. Worauf dieses Zitat eher so ein bisschen abzielt, ist auf den Hype, der halt vorher darum in diesem Fall wirklich künstlich gemacht wurde. Ich meine, guten Hype ist immer künstlich, aber hier wurde halt ganz intensiv versucht, die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, dieses Turnier zu schauen. Und die Realität sah dann eben sehr anders aus. Und ich finde, wer sich dafür interessiert, dem kann egal sein, wie viele andere Leute sich dafür interessieren. Also für mich wäre dieser Hype nicht nötig gewesen. Ich meine, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich aus Duisburg komme, wo eben eine der drei großen deutschen Frauenmannschaften herkommt. Also mein Kontakt zum Frauenfußball besteht schon ziemlich lange, oder sagen wir, mein Interesse besteht schon ziemlich lange. Und ich nehme das genauso ernst, wie ich das ernst nehme, wenn ich mit meinen eigenen Mannschaften auch auf wirklich unterstem Niveau spiele. Ja, also das ist eben genauso Fußball wie jeder andere Fußball auch.
Mhm. Und ja. Du hast gesagt, die Realität, die sah anders aus als der Hype, der da drum gemacht wurde. Kannst du das aus deiner Sicht mal genauer beschreiben? Was meinst du damit?
Ja, normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Länderspiel bei einem großen Turnier stattfindet, dass man dann Stunden vorher losgehen muss, um in einer Gaststätte einen Platz zu bekommen, der einigermaßen nah an der Leinwand ist. Und in diesem Fall war es halt so, dass die meisten Gaststätten die Spiele überhaupt nicht gezeigt haben. Es gab offensichtlich kein Interesse. Das sah in den Stadien vielleicht ein bisschen anders aus, aber es ist halt einfach, irgendwie 70.000 Leute aus ganz Deutschland zusammenzubekommen, als ein wirklich bundesweites Interesse. Ich habe die WM so erlebt, dass wirklich sehr viele Leute, die sich sonst für Fußball interessieren, also für Männerfußball, da absolut abgeschaltet haben.
Wie kommt das? Wohl?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich aus meiner Sicht ist das sehenswert und ist das spannend und ist das interessant. Man kann nicht bestreiten, dass die technische Qualität des Frauenfußballs ziemlich schlecht ist. Was die Spiele aber insbesondere bei dieser WM zum ersten Mal eigentlich, die ja sehr ausgeglichen waren, nicht weniger spannend macht. Also ich habe meine Leser nicht befragt und ich habe auch ansonsten, weil ich ja auch niemanden missionieren will, habe ich da wenig drüber diskutiert.
Deshalb also kann ich nicht antworten. Ich muss auch zugeben, ich habe, nachdem die Deutschen ausgeschieden waren, habe ich auch nichts mehr geguckt. Das heißt, ich habe dann noch hinterher, was ich wirklich toll fand, also ich muss auch sagen, mein Vorurteil oder bisher meine Einstellung war dann, dass die Spiele oder die Spielzüge ganz nett sind, so auch weil vielleicht gerade deswegen, weil die nicht so ganz viel Körperkontakt oder Konfrontation hatten früher und dann aber eigentlich immer jeder Schuss aufs Tor war drin, weil irgendwie die Torfrauen, die halten eigentlich gar nichts oder sind zu klein oder sowas. Das war bisher meine These, die ist auch so ein bisschen revidiert worden jetzt bei der WM. Und aber eigentlich, ja, nachdem die Deutschen draußen waren, das haben wir natürlich gesehen, die ganzen Spiele da immer, und dann habe ich irgendwie auch kein großes Interesse mehr gehabt. Noch nicht mal für das Endspiel, was ich sonst natürlich bei den Männern auf jeden Fall geguckt hätte. Aber das Tor von der schwedischen Stürmerin, das habe ich noch gesehen im Spiel um Platz 3. Das fand ich natürlich super. Habe ich mir ein paar Mal hintereinander dann angeguckt.
Vielleicht braucht er einfach noch ein paar Jahre.
Aber wie gesagt, in dem Zitat, es muss ja nicht. Also es besteht absolut kein Bedarf. Ich bin, wie vorhin erwähnt, nicht der Auffassung, dass der Fußball die Welt retten kann. Und auch nicht, dass man unbedingt aus jeglicher Ausprägung des Fußballs ein großes Geschäft machen muss. Also wenn der Frauenfußball so bleibt, wie er jetzt ist, dann ist niemandem Unrecht getan.
Mhm. Ja. Kommen wir zum dritten Link, zum dritten Bookmark, den du mitgebracht hast, footballfilter.com.
Ja, das ist eine Seite, die eben nur andere Nachrichten aggregiert und dabei ganz speziell eben auf Fußball zugeschnitten ist, wie der Name ja schon sagt. Das nutze ich gerne, um auch mal internationale Nachrichten zu finden. Das ist ausschließlich in Englisch. Das ist aber nicht nur englischer oder britischer Fußball. Und das ist sehr praktisch, weil man da ziemlich schnell sehr hochwertige Links findet.
Ich habe da eben mal drauf geguckt, das ist unglaublich umfangreich. Also hätte ich nicht gedacht, dass überhaupt so viel über Fußball berichtet werden kann. Aber das ist auch das, was ich so selbst gelernt habe, als ich mich in der Vorbereitung mit deinem Blog und den anderen Blogs ein bisschen beschäftigt habe, wie groß das Angebot eigentlich ist an journalistischen, aber eben auch amateurjournalistischen, also bloggenden Angeboten.
Richtig, ja. Und das ist auch sogar innerhalb der deutschen Fußball-Blogosphäre jetzt schon ein kleines Problem. Also ich meine, ich finde es natürlich schön, dass es so ist, aber selbst bei den deutschen Fußball-Blogs schafft man es nicht mehr, an einem normalen 24-Stunden-Tag alles zu lesen und alle Blogs zu kennen. Also ich würde auch gar nicht von mir behaupten, dass ich jetzt irgendwie den kompletten Überblick über die deutsche Fußball-Blogger-Szene habe. Ja, da gibt's so viel, das scheint quasi unendlich zu sein. Und da sind solche Einrichtungen wie Footballfilter natürlich sehr praktisch. Genauso ist es so, dass ich hauptsächlich die Blogs lese, die ich auch in meiner Blogroll aufgelistet habe. Und viel mehr schaffe ich dann auch einfach nicht. Mhm. Zeitlich.
Kommen wir zum Webschau-Part in dieser Sendung. Es ist ja fast Tradition quasi, dass wir die vergangenen Webschauen der Woche hier nochmal aufrollen. Und dafür ist auch, aber hauptsächlich Michael Gessert hier im Studio. Michael, bitte.
Ja, also ich will gar nicht alle der Reihe nach so ganz durchdeklinieren. Auf jeden Fall haben wir uns diese Woche beschäftigt ja mit der Panik an den Börsen und dann auch mit der Rolle der Medien bei dieser Panik und vor allen Dingen auch der Online-Medien. Und man muss ja eben sagen, wenn dann in halbstündigen Abständen dann die aktuellen Wasserstandsmeldungen aus Frankfurt, Tokio oder von der Wall Street sondergesendet herausgeteasert oder getwittert werden, dann kriegt auch der ganz normale Werktätige, der vielleicht gar keine Aktien hat, das Gefühl, dass Armageddon da ist. Und trotzdem, Gottlob, wie wir auf der Bild-Zeitung dann erfahren durften, die Verluste, die ein Vermieter erlitten hat, die darf er nicht einfach auf seine Mieter umlegen. Ja, aber auf jeden Fall hat das Sommerloch, was ansonsten droht, das hat uns dieses Gecrashe ganz gut gestopft. Und apropos Sommer, auf einem Acker kämpfen gerade tapfer die Hacker. Das ist ein ganz lustiges Wortspiel jetzt hier, haha. Aber mit dem Wetter nämlich, vor allem mit dem Wetter und auch mit der Technik, da kämpfen jetzt gerade die Streiter vom Chaos Computer Club. Die haben nämlich das Chaos Communication Camp in Finowfurt nahe Berlin. Und da eben ist auch vor Ort Daniel Domscheit-Berg, der ehemalige Mitstreiter von Julian Assange bei WikiLeaks und jetzt eben Gründer des Konkurrenzprojekts OpenLeaks. Und bei dieser Enthüllungsplattform, da soll man natürlich nach wie vor anonym brisante Informationen loswerden können. Nur sollen die eben dann nicht von einer Einzelperson bewacht und nach Gutdünken oder eben mit Selbstinszenierungseffekt herausgegeben werden, sondern direkt an eine Reihe von Medien und Nichtregierungsorganisationen gehen. Und OpenLeaks, das hast du, glaube ich, selbst gemacht, Konstantin, den Tag, das liefert eben nur die Technik im Hintergrund, die da, ich zitiere dich, Informanten anonymisiert und Dokumente verschlüsselt. Ja, und diese Hacker auf dem Camp, die sollten das Ganze nun schön testen mit ihrem Know-how und auf Sicherheitslücken abklopfen. Und da macht aber das Wetter am Anfang dem Ganzen den Hauptstress. Da drohte quasi der Server abzusaufen und musste ein trockenes Plätzchen gesucht werden. Und jetzt angeblich läuft OpenLeaks, beziehungsweise das Plaudertürchen bei dem deutschen Partner, nämlich der Taz. Wer will, der kann das noch testen bis morgen unter https://leaks.taz.de. Und ich zitiere mal von diesem Plätzchen da. Da steht eben, es sind weitere Maßnahmen zur Anonymisierung sinnvoll, zum Beispiel Tor oder die Anonymisierungsdienste, die es noch gibt. Und dann, Zitat, wir empfehlen Ihnen, mit niemandem über Ihre Einsendung zu sprechen. Wir halten keinerlei Logdaten zu Ihnen oder Ihrer Einsendung vor. Ja, ist eigentlich ganz klar, bei so einer Whistleblowing-Plattform muss Anonymität für die Informanten da gewahrt sein. Das ist das A und O. Und da sind wir beim eigentlichen Zentralthema im Netz von dieser Woche, nämlich Anonymität versus Klarnamenpflicht. Und das war ja letzte Woche auch schon so ein bisschen das Thema, also Pflicht oder Klarnamenzwang sogar. Da hat den Reigen eröffnet der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Und der hatte ja mit Hinblick auf das Massaker in Norwegen und diesen kruden Netzbildungshintergrund des Massenmörders Anders Breivik da gesagt im Spiegel-Interview, ich zitiere, normalerweise stehen Menschen mit ihrem Namen für etwas ein. Warum nicht auch ganz selbstverständlich im Internet? Und dann weiter, ich weiß, dass mir das in der Netzgemeinde wüste Beschimpfungen einbringen wird, aber warum müssen Fjordman und andere anonyme Blogger ihre wahre Identität nicht offenbaren? Ja, dieser Fjordman, das war ja eine der Inspirationsquellen gewesen für den Massenmörder. Und dieser Mann hat sich ja mittlerweile geoutet, bei der Polizei gemeldet und seine Mitarbeit bei den Ermittlungen angeboten. Aber die von Innenminister Friedrich vorhergesehenen Beschimpfungen, die kamen dann auch. Und aber auch wohlbegründete Kritik. Haupttenor war da eben, in Deutschland gibt es eine Impressumspflicht bei Blogs. Das haben wir gerade auch schon gehört, auch bei Trainer Bade. Also ganz anonym, hier schreibt niemand in Deutschland, im Ausland aber nicht. Und deswegen ist im Grunde genommen auch der Hinweis, nationale Alleingänge bringen überhaupt nichts. Zweitens, Stichwort Ausland, Blick auf China, Iran und die sogenannte Arabellion. Das Verbot oder eben aktive Maßnahmen gegen anonyme Kommunikation im Netz, das ist ja normalerweise das Markenzeichen von repressiven Regimes, aber eben ganz sicher nicht von unseren westlichen freiheitlichen Demokratien. Und da sind wir eben schon beim zweiten Punkt, Stichwort Unruhen in England. Da war es eben so, natürlich ist es auf die Probe gestellt sozusagen, die demokratische Gelassenheit, sagen wir mal so. Und da hatte ja Premierminister David Cameron einen Großteil des Problems bei den Kommunikationsmitteln der Akteure vermutet. Also man kann es so sehen, also entweder perspektivlose Jugendliche oder kriminelle Chaoten. Und er hatte ja dann so ein bisschen den BlackBerry-Kommunikationsdienst im Visier, über den dann diese Verabredungen zur Randale liefen. Und dann auch nochmal die sozialen Medien, eben Twitter und Facebook. Und da hat er gesagt, ich zitiere das nochmal, die freie Zirkulation von Informationen kann für Gutes genutzt werden, sie kann aber auch für Schadhaftes genutzt werden. Und wenn das eben so sei, dass diese Medien für die Organisation von Gewalt ausgenutzt werden, dann müsste das unterbunden werden. Also, langer Rede, kurzer Sinn, das ist ein ganz heikles Thema. Wobei ja die sozialen Medien auch, das hast du, glaube ich, auch letzte Woche gemacht, Konstantin, ja auch eben in Richtung Klarnamen rudern, also bei Facebook und Google+. Nur da hat es natürlich noch eine andere Ursache. Die wollen aus wirtschaftlichen Motiven genau wissen, wer da mitmacht. Vielleicht, um wieder auf das Fußballthema zu kommen. Du hast es auch vorhin schon selbst angesprochen. Was mir eben sozusagen tatsächlich als nicht so ganz eingefleischter Fan beim Thema Fußball einfällt und jetzt im Zusammenhang mit diesen Unruhen in England, das ist ja eigentlich die These, die ja jetzt auch als Gegenargument dazu gebracht wird, dass es an den Kommunikationsmitteln liegt. Das ist ja eigentlich die These oder die Beobachtung, es gibt ja immer schon Unruhen und Randalen und auch eben in Zeiten, wo es diese Kommunikationsmittel noch nicht gegeben hat. Und ich sag mal ganz blöd, nach meinen Informationen, so diese Hooligans, das sind ja wohl offensichtlich Leute, die in der Woche ganz normal so zur Arbeit gehen, Frau, Kind und alles ganz bürgerlich. Und am Wochenende marschieren die los mit der freudigen Absicht, dem gegnerischen Kämpfern die Schädel einzuschlagen oder eben notfalls auch irgendwelchen Polizisten oder sonstigen Menschen, die da so rumlaufen. Gibt es da irgendwie also praktisch so einen archaischen Hang zur Gewalt oder zum Bösen? Und kanalisiert sich das bei den Fußballfans vielleicht irgendwie?
Ich bin definitiv kein Experte für Hooliganismus oder auch für die Ultra-Bewegung, die ja jetzt eigentlich viel stärker im Vordergrund steht und die sich auch meistens nicht klar von Gewalt abgrenzt, diesen archaischen Trieb, seine Aggressionen auszuleben und in einer Gruppe gegen eine andere Gruppe zu kämpfen, den gibt es offensichtlich, gibt es den. Ich würde aber sagen, dass das sehr wenig mit Fußball zu tun hat, also mit Fußball als Spiel. Es hat natürlich damit zu tun, dass die Existenz von Vereinen und Mannschaften sozusagen das Paradebeispiel von Gruppenpsychologie ist. Ja, wir gegen die anderen, die Abgrenzung fällt da natürlich extrem leicht und das hat man so bei Einzelsportarten eigentlich sowieso nicht. Und bei vielen anderen Sportarten ist einfach historisch gesehen zumindest eine andere Klientel angesprochen worden. Aber das Spiel des Fußballs an sich ist da genauso wenig oder viel martialisch wie Basketball oder Rugby.
Aber trotzdem ist es ja so, dass man auch dann eine gewisse politische Richtung ja irgendwie auch so ein bisschen dabei ist. Also Stichwort Italien, wo dann meinetwegen ein ganzes Stadion irgendwie mit Faschistengruß dann steht oder eben hier in Deutschland gewisse Mannschaften aus Berlin, wo dann die Spiele sozusagen ausarten danach. Also diese Überschneidung von Fans, die jetzt das Spiel gucken oder die Mannschaft unterstützen, eben zu Leuten, die vielleicht sich eigentlich überhaupt nicht für das Spiel interessieren, nur zum Prügeln hingehen, die ist ja auch fließend. Also richtig, man kann auch nicht sagen, das sind jetzt ein paar Leute, Chaoten, die mit dem anderen nichts zu tun haben.
Richtig, ja. Ich denke, dass man das ja problemlos miteinander verbinden kann. Also jemand, der zu gewissen Anlässen Gewalt ausübt, der wird sich ja trotzdem auch als normaler Fan für Fußball interessieren können. Also ich sehe natürlich diese Problematik, die existiert ja auch schon lange und sie existiert ja auch besonders dann, wenn die Nationalmannschaft in Länder reist, wo die Polizei nicht so gut vorbereitet ist oder vielleicht auch sich Einmischung verbietet. Da ist ja offensichtlich, dass da Riesenpotenzial ist, dass in der Bundesliga jetzt seit geraumer Zeit gedeckelt wird.
Ich weiß auf jeden Fall noch meine erste und einzige Erfahrung, wo ich im Stadion war, da war ich noch klein mit meinem Onkel damals, war mal in Schalke und er ist auch Schalke-Fan gewesen oder ja, wir sind da hingefahren und dann haben wir das Spiel geguckt. Ich glaube, es war gegen Köln, das immer eigentlich unentschieden ausging über Jahrzehnte.
Nicht immer, und, nein.
Ja, aber es
1-0 Horst Held.
Ja, aber es war jedenfalls da, war es wahrscheinlich auch wieder unentschieden ausgegangen. Da sind wir noch zum Bahnhof gefahren, da vom Parkstadion aus mit einer Straßenbahn. Und ja, dann während der Fahrt haben in der Straßenbahn so ein paar Schalke-Fans draußen auf der Straße Köln-Fans entdeckt, haben dann während der Fahrt die Türen aufgedrückt, sind da draus und auf die draufgestürmt. Hat mich als Kind schwer beeindruckt.
Und abgeschreckt vielleicht auch?
Ja, also ich fand das natürlich irgendwie, das ist ja echt eine andere Welt. Also irgendwie, ja, aber das ist sozusagen meine Urerfahrung damit. Mhm.
Wo wir eben bei den Webschau-Themen waren, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, diese Netzthemen mit Fußball zu verbinden. Wenn ich ein Webshow-Thema finden müsste, was dieses verbindet, dann wäre es allerdings relativ leicht. Vielleicht habt ihr auch die Meldung gehört, dass Schalke 04, wir bleiben bei Schalke, den Facebook-Fans die Seite abgekauft hat. Das ist ja auch irgendwie ein Kuriosum, finde ich. 50.000 Euro haben die bezahlt. Trainer Bade, kannst du vielleicht mal so allgemein einschätzen aus deiner Erfahrung, wie die Vereine in sozialen Medien aufgestellt sind? Beteiligen die sich auch an Blogs vielleicht sogar?
Das ist ganz unterschiedlich. Also Blogs, die, also so ein Blog wie meines oder auch solche, die bei mir gelistet sind, haben im Allgemeinen keinen Kontakt zu den Fans. Es gibt aber durchaus Fanforen, die in direktem Kontakt zu dem Verein stehen oder auch solche Facebook-Seiten. Also wie stark sich diese Teams oder Clubs in den sozialen Medien engagieren, ist äußerst unterschiedlich. Also ich weiß, dass der FC Köln dafür jetzt ein Paradebeispiel ist und letztens auch erst eine Wertung gewonnen hat, was Facebook und Twitter und weiteres angeht, den Umgang damit. Und ich kenne auch sehr viele, insbesondere kleinere Vereine, die da überhaupt nicht präsent sind, die da vielleicht einen Account haben, der nicht gepflegt wird. Wobei sich dann natürlich auch, je nachdem, welches kleines Fanpotenzial man hat, die Frage stellt, ob sich das auch überhaupt irgendwie in irgendeiner Form rechnen würde. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Blogs, also speziell diese Vereinsblogs, von den Vereinen so links liegen gelassen werden. Also ich will da jetzt nicht drüber jammern, ich finde es auch nicht allzu tragisch, es ist mir aber nicht verständlich, denn viele Blogs leisten da quasi einen Imageaufbau, unbezahlt, und sind in keiner Weise Konkurrenz zu den offiziellen Verlautbarungen der Vereine. Wieso man da nicht diese Leute dann mal kontaktiert, akkreditiert oder ihnen irgendwie Interviewmöglichkeiten gibt, das erschließt sich mir nicht. Und ich denke, dass sich das, so wie alles, was in den USA passiert, hier mal ein bisschen verzögert ankommt, auch noch ändern wird. Im Moment ist es aber noch so, dass da von einer großen Ausnahme abgesehen eigentlich kein Kontakt zu den Bloggern besteht. Und diese Ausnahme ist, glaube ich, textilvergehen.de, wo dieses Blog quasi Teil des Vereins geworden ist. Oder zumindest was Zugang zu Informationsquellen angeht.
Mhm. Schätz doch mal bitte ganz allgemein die deutsche Fußball-Blogger-Szene für uns ein.
Ja, in welcher Hinsicht? Also sie ist sehr groß, was die Zahl der Blogs angeht. Sie ist sehr klein, was die Reichweite angeht, im Vergleich zu einem herkömmlichen Medium. Sie ist natürlich sehr vielfältig, so vielfältig wie die, man darf schon sagen, hunderte Leute, die da schreiben und kommentieren. Sie hat aber, was ich bemerkenswert finde und was ich auch sehr angenehm finde, einen ziemlich großen Zusammenhalt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich alle persönlich untereinander kennen, aber sie beschäftigen sich eben mit denselben Themen, auch wenn es unterschiedliche Vereine sind. Und da findet viel Austausch statt. Es gibt Stimmen, die das beklagen, dass da zu wenig aufeinander Bezug genommen wird. Ich denke aber, dass das durchaus der Fall ist. Also Catenaccio.de zieht in seine Saisonvorschauen alle Blogger mit ein, die sich da beteiligen wollen. Es wird viel diskutiert und ich denke, die Qualität ist wirklich so hoch, dass ich inzwischen, also als ich angefangen habe zu bloggen, war das noch gar nicht so, aber dass ich inzwischen auf so Leitmedien wie den Kicker mehr oder weniger verzichten kann, denn die Informationen in den Blogs sind umfassender, meistens auch sprachlich besser präsentiert und ja, also warum sollte ich da noch Geld für ein Medium ausgeben, das mir nur einen Bruchteil dessen an Informationen liefert.
Ist das Bloggen, das deutsche Fußballbloggen sozusagen, Beschäftigen mit Fußball auf intellektuellem Niveau?
Es kommt drauf an. Also es überwiegt auf jeden Fall die Zahl der Vereinsblogger, die sich tatsächlich mit so Themen beschäftigen wie, welche Aufstellung werden wir am nächsten Spieltag haben, wer ist gesperrt, wer ist warum verletzt oder welchen Trainer gibt es auf dem Markt, den wir jetzt als nächsten brauchen könnten oder holen könnten. Es gibt aber auch andere Beispiele. Richtig philosophische Betrachtungen begegnen einem da eher selten. Ich glaube, dafür müsste man vielleicht doch dann eher aufs klassische Medium des Buchs zurückgreifen, weil es meistens auch also dafür sind Blogs dann eher zu schnelllebig. Hm. Also anders als bei größeren Blogs aus anderen Themenbereichen ist man da doch sehr nah am Tagesgeschehen meistens. Also nicht zwangsläufig, aber überwiegend.
Also was mir aufgefallen ist, so von der reinen Anmutung her, jetzt auch bei den Links, die du mitgebracht hast, oder wenn man so ein bisschen rumklickt, da ist auf jeden Fall eine Menge Werbung zu finden. Das scheint also auf jeden Fall ein Ort zu sein, wo das funktioniert in gewisser Weise. Also jedenfalls, das habe ich noch nie so gesehen bei einer thematischen Zusammenstellung.
Gerade das ist eigentlich eher nicht der Fall. Und wenn, dann ändert es sich auch jetzt gerade erst. Also man sollte nicht vergessen, dass die meiste Werbung, die da passiert, eine nur per Klick bezahlte ist, sodass also in den häufigsten Fällen da relativ wenig bei rumkommt. Also dass ein Fußballblogger jetzt ernsthafte Einkommen mit seiner Webseite erzielt, das gibt's eigentlich nicht.
Also sieht danach mehr aus, als dabei rumkommt.
Naja, also es ist vielleicht schon so, es sind die Hostingkosten, aber es ist und vielleicht mal ein Ticket fürs Stadion oder so, aber ich denke, viel mehr wird es nicht sein. Natürlich würden, denke ich, sich einige Leute wünschen, also einige Blogger, sich wünschen, dass sich das ändert, aber bei den meisten ist es so, muss man auch sagen, dass eigentlich kein Interesse daran besteht, das zu monetarisieren. Also es geht darum, sich mit dem, was man liebt oder also was man in seiner Freizeit eben ohnehin gerne macht, sich mit diesem Verein zu beschäftigen, das dann eben auch öffentlich darzustellen. Aber es geht nicht darum, daraus einen Beruf zu machen, für die wenigsten.
Was können denn Blogs leisten, was die klassischen Medien nicht können? Oder anders gefragt, worin besteht die Schwäche der klassischen Medien, was Sportberichterstattung angeht?
Erstmal würde ich sagen, es gibt überhaupt keine Diskussionskultur in anderen Medien. Es gibt natürlich Webseiten von großen, also Online-Ableger von größeren Zeitungen, wo durchaus auch moderierte Kommentare mit Gehalt aufschlagen. Aber Fußball ist ja grundsätzlich auch ein Thema, in dem man zu keinem Konsens kommen kann oder auch nicht muss. Also es gibt ja so viele Meinungen, wie es Köpfe gibt, die da mitschreiben. Und dennoch ist diese Diskussionskultur da meistens wenig ausgeprägt. In Blogs ist es so, dass ich meistens dann, wenn ein Blog schon länger existiert, eine sehr angenehme Diskussionskultur etabliert hat. Also es ist wahrscheinlich fast nie Moderation nötig. Die Leute benehmen sich dort und man erhält eben große Qualität auch aus den Kommentaren. Was Blogs grundsätzlich sonst leisten können, ist natürlich die Aktualität. Ja, jeder kann an seinem Rechner sitzen und während ein Spiel läuft das beschreiben. Und zweitens auch der Umfang dessen, wie man da betrachtet. Es gibt, obwohl online ja die Möglichkeit bestünde, da sehr ausführlich zu werden, anscheinend immer noch diese klassischen Regeln, wie groß die Aufmerksamkeitsspanne eines Lesers ist, die dann auch nie überschritten wird. Und das ist eben der Punkt, den Blogs da leisten können. Sie sind völlig frei in dem, wie lang oder wie kurz sie sein wollen.
Kannst du versuchen zu beschreiben, was Fußballblogger für Menschen sind? Ich habe das Gefühl, dass ihr eure Sache schon sehr ernst nehmt, aber also zumindest bei dir dann so im Subtext auch immer mitschwingt, dass Fußball nun doch nicht die wichtigste Sache der Welt ist.
Ja, da stehe ich vielleicht auch so ein bisschen alleine da in dieser Blogger-Szene, ich weiß nicht. Also die meisten, die ich auch teilweise dann schon mal persönlich getroffen habe, sehen das sicher vollkommen ähnlich. Also Fußball ist ein Spiel und erstmal grundsätzlich mehr nicht. Aber natürlich nimmt man sein eigenes Bloggen schon ernst, ja. Und wenn man das nicht täte, dann würde man ja sich nicht die Mühe machen, da so eine Webseite oder so einen Blog einzurichten und darüber ständig zu berichten, also über sein Thema. Was sind das für Leute? Erstaunlicherweise gibt es auch ein paar Frauen. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, sind in der Regel zwischen 20 und 40. Nicht, also wie gesagt, nicht alle männlich, aber in den meisten Fällen auch extrem in den neuen Medien zu Hause oder auch in den sozialen Medien, also Early Adopters, wie man so schön sagt.
Okay. Wir haben noch einen fünften Link, den müssen wir jetzt allerdings nach hinten schieben, weil es nämlich noch ein Thema gibt, das ich, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber auf jeden Fall noch ansprechen will. Und zwar, regst du dich des Öfteren so ein bisschen darüber auf, wie Fußball im TV, also in Spielfilmen zum Beispiel oder auch in der Werbung einbezogen wird. Ja? Und du hast gesagt, du könntest dir sogar vorstellen, eine Agentur zu gründen, um Werbeagenturen in Fußballhinsicht hin zu beraten. Beschreib da mal dein Unmut über diese Dinge.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich ein klassisches Eigentor von den Leuten, die solche Werbung dann online bringen, denn der DFB hat 6 Millionen Mitglieder. Ich glaube, im Freizeitbereich sind es, also wenn man den noch mitrechnet, sind es ungefähr 10 Millionen Leute. Also jeder Achte, der aktiv Fußball spielt oder gespielt hat, also diese Leute wissen, was auf so einem Platz passiert. Und dass man in der fünften Liga nicht mehr auf dem Ascheplatz um die Ecke spielt, sondern dass das auch schon sehr nah an einem Profifußball ist, von den Bedingungen her. Und wenn man dann solche Werbung sieht, die einem Szenen Glauben machen will, die vollkommen fern der Realität sind, hat diese Werbung natürlich erstmal verloren. Dabei wäre es ja eigentlich total einfach. Also ja, wir haben nicht nur diese vielen hunderte Blogger, sondern auch ganz viele andere Leute, die sich mit Fußball auskennen. Was ich eigentlich daran bemerkenswert finde, ist, dass das ja bedeutet, dass alle anderen Szenen, die in Werbung vorkommen, wahrscheinlich von ähnlicher Qualität sind.
Ja, ja, das also, stimmt. Also wenn mit Schach geworben wird, dann wird immer das Brett verkehrt drum aufgestellt.
Ja, zum Beispiel, ja.
Hervorragend. Kommen wir zum fünften Link und damit zum Abschluss unseres Fußball-Online-Talks und zwar irrdinger.blogspot.de.
Ja, das ist ein Mensch, den ich noch nie getroffen habe und ich mich auch, nachdem ich schon länger bei ihm mitlese, dann irgendwann gewundert habe, wie jung er doch eigentlich ist. Er nimmt sozusagen dieses Element von meinem Blog auf, also er kennt mich nicht und kennt auch wahrscheinlich meinen Blog nicht, aber dieses Geschichten erzählen und dabei so eine launige Erzählweise zu benutzen. Also das lese ich gerne und hat sehr wenig mit Fußball zu tun, aber es ist natürlich tatsächlich so, ich als Trainer Bader beschäftige mich nicht nur mit Fußball. Und da ist dieser Link eine willkommene Abwechslung.
Inwiefern befasst du dich heute am Samstag mit der Bundesliga? Was passiert da gleich?
Ich werde wahrscheinlich gleich nach Mönchengladbach fahren und da ins Stadion gehen. und dieses Samstagabendspiel dann bei typisch trübem deutschen Wetter genießen.
Alles klar. Das war der Online-Talk für diese Ausgabe, heute mit Trainer Bade vom Blog www.trainerbade.de. Herzlichen Dank.
Ich danke.
Aus Köln verabschieden sich
Michael Gessert
und Konstantin Zorowski. Tschüss.
Tschüss.